Wie geht's euch? Ist schön. Seid ihr schon im Weihnachtsstress? Ja, ein paar schon. Ich liebe Weihnachten. Ich liebe, ich liebe, ich liebe Weihnachten und alle Leute um mich herum sind schon total genervt von mir, weil ich schon seit ungefähr einem halben Monat Weihnachtsbücher lese. Alle Leute irgendwie versuche damit anzustecken. Mein WG-Mitbewohner mag Weihnachten nicht. Mein persönliches Ziel ist es, ihn zum Weihnachtsliebhaber zu machen. Es ist sehr schwer, aber ich bleibe dran. Und jetzt freue ich mich dann auch, erster Advent, nur noch 4 Wochen bis Weihnachten und ich werde schon ganz nervös. Geschenke und Kerzen und Kekse und ja, dummerweise bin ich nebenher noch Theologiestudent. Und dann sagt mein Gehirn immer, wenn ich sage, nur noch 4 Wochen bis Weihnachten, warte mal, Advent hat doch eigentlich gar nichts mit Weihnachten zu tun. Vielleicht ein bisschen, aber eigentlich geht's im Advent doch darum, dass Jesus wiederkommt. Nicht geboren wird, sondern wiederkommt. Na gut, liebes Gehirn. Dann schreibe ich eben meine Predigt nicht über Weihnachten, sondern ich will gemeinsam mit euch darüber nachdenken, was bedeutet eigentlich Advent? Was ist dieser Advent, von dem jetzt alle reden? Und warum zünden wir uns Lichter an? Der heutige Predigttext steht dazu in Lukas 1, den Versen 67 bis 79. Hast du es weitergeschrieben? Perfekt. Auch bekannt als das Loblied des Zacharias oder Zacharias preist den Herrn. In alterkirchlicher Tradition wird es das auch das Benediktus genannt. Ganz einfach dadurch, dass es in der lateinischen Bibel mit diesem Wort angefangen hat. Da waren die Kirchenväter sehr kreativ. Und es war ein Teil der Morgenliturgie. Man hatte sich morgens gegenseitig zugesprochen im Wechsel. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch total schön. Was kann man Schöneres machen als das Kirchenjahr, den Advent oder einfach diesen Tag gemeinsam mit dem Lobpreis Gottes zu beginnen? Und deswegen würde ich euch bitten, dazu aufzustehen. Wir wollen jetzt zusammen das sprechen. Ich lese das kursiv gedruckte, also das ganz oben sage ich auch noch. Dann fange ich an mit gepriesen, Benediktus, und ihr lest das eingerückte als Gemeinde. Zacharias, der Vater des Neugeborenen, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden. Er sagte: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht.
Aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen
Wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht.
Und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in
Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet ist. Amen. Dankeschön. Predigttexte sind immer so eine Sache. Man muss sich auf einen Text eingrenzen, man kriegt eine gewisse Perikope, eine gewisse Textstelle vorgegeben und die soll man dann untersuchen, sich genau angucken, unter die Lupe nehmen. Und sobald man damit anfängt, merkt man, Mist, dieser Text steht nicht für sich alleine. Alle Texte in der Bibel haben so eine Angewohnheit. Sie haben einen Kontext. Hallo Sabrina. Sabrina hat auch Geburtstag, übrigens. So. So. Und bei diesem Text ist der Kontext meiner Meinung nach ziemlich entscheidend. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich euch einfach mal in die Geschichte, aus der dieser Text stammt, mit hinein. Wer war dieser Zacharias? Und warum sagt er das, wie er es sagt? Warum benutzt er diese Wörter? Und wie kommt es überhaupt dazu, dass er so euphorisch anfängt, Gott zu loben? Zacharias war ein Priester und war mit seiner Frau Elisabeth verheiratet, die auch aus einer priesterlichen Familie kam. Sie beide lebten vor Gott, so sagt die Bibel, ein gerechtes Leben und waren schon ziemlich alt. So alt zumindest, dass sie keine Kinder mehr bekommen konnten. Und eines Tages war Zacharias wieder an der Reihe. Er war im Tempel und sollte dort auf dem Altar sein Räucheropfer darbringen. Und auf einmal erschien an diesem Altar ein Engel. Der Engel Gabriel, ihr kennt ihn vielleicht. Und er sagt, Zacharias, hab keine Angst, aber du wirst ein Kind kriegen. Zacharias kann das erstmal nicht glauben, weil er weiß, zumindest wahrscheinlich aus eigener langer Erfahrung, dass es nicht funktioniert. Er sagt, nee, sorry, aber ich bin ziemlich alt, ich kann kein Kind kriegen. Und Gabriel sagt ganz seelsorgerlich, weil du es nicht glaubst, bist du jetzt stumm. Zacharias kommt nun stumm wieder aus dem Tempel und geht nach Hause. Und dort wird seine Frau dann tatsächlich schwanger. Das ganze Kapitel 1 in Lukas beschäftigt sich mit Zacharias, seiner Frau Elisabeth und der Geburt von Johannes. Erst ab Kapitel 2 fängt dann unsere Weihnachtsgeschichte in dem Sinne an. Allerdings fügt der Autor dort in diesem ersten Kapitel schon einen kleinen Exkurs ein, der nämlich dann in Lukas 2 für uns sehr wichtig werden sollte. Denn kurz nachdem Engel Gabriel da von seiner Sitzung mit Zacharias wieder nach Hause gekommen ist, hat er schon die nächste Nachricht darin bekommen. Gabriel, Achtung, noch ein Kind. Diesmal aber nicht im Tempel ankündigen, sondern in Galiläa. Also zieht Gabriel los, aber diesmal auch kein alter Mann, sondern eine junge Frau. Und diese junge Frau heißt Maria. Und Maria kriegt niemand anderen angekündigt als den Messias, den Sohn Gottes und den Retter der Welt. Sie glaubt es auch und bleibt deswegen, darf deswegen weiterreden. Und weil sie auch darüber reden möchte, was ihr passiert ist, zieht sie dann letztendlich zu Elisabeth hinauf, um sie zu treffen. Und als Elisabeth sieht, dass Maria zu ihr kommt, fängt ihr Kind, das Johannes später heißen wird, in ihrem Bauch an zu springen und zu hüpfen und zu freuen. Und Elisabeth wird in diesem Moment auch vom Heiligen Geist erfüllt und ruft aus, die Mutter meines Retters ist zu mir gekommen. Und dann freuen sich die beiden Frauen über ihre Kinder und sind einfach glücklich. Und ich glaube, dass auch Zacharias von dieser Geschichte etwas mitbekommen hat. Wenn er dann wieder nach Hause kam, er konnte ja nicht reden, aber noch zuhören. Und da hat er bestimmt auch erfahren, hey, die Maria, die hat auch ein ganz besonderes Kind. Und ich glaube, das ist der Retter der Welt. All diese Geschehnisse müssen wir im Hinterkopf haben, wenn wir uns das Loblied des Zacharias angucken. Denn dieser Blickwinkel aus diesen vergangenen Monaten ist grundlegend. Und als dann, vermutlich nach 9 Monaten, der Tag der Geburt kam, gebar Elisabeth tatsächlich einen Jungen. Und soweit wir wissen, hat sie diese Geburt auch in diesem Alter noch überlebt. Also es ist auch noch ein Wunder, nicht nur, dass sie ein Kind bekommt, sondern dass die Geburt einfach auch geklappt hat. Die Nachbarn aus den umliegenden Häusern waren da, um mit der Mutter zu feiern, um dieses Wunder Gottes zu feiern. Und als dann der Sohn geboren wurde, fragten sie Elisabeth, hey, wie soll denn der Sohn heißen? Und Elisabeth sagte, Johannes. Und dann haben sie sich gewundert, warum denn Johannes? Johannes, ist niemand in deiner Verwandtschaft heißt Johannes. Fragen wir mal lieber den Mann. Hier, Zacharias, wie soll denn der Sohn heißen? Zacharias nimmt sich eine Tafel und schreibt da drauf, er heißt Johannes. Und in diesem Moment konnte Zacharias wieder reden. In dem Moment konnte er wieder den Mund öffnen und fängt dann an, dieses Loblied zu sprechen. Und es ist, muss man sich mal vorstellen, was in diesem Moment alles in ihm zusammengekommen sein muss. Einmal der Engel, die Begegnung mit dem Engel Gabriel, dann die Geschichte, dass Maria, die Mutter des Retters, seiner Frau begegnet ist und sie dieses Erlebnis hatte mit dem springenden Kind im Bauch. Dann die Stummheit, dann das Wunder davon, wieder reden zu können und dann eben noch dieses Wunder dieser Geburt, die rein biologisch eigentlich überhaupt nicht mehr möglich war. Alles, was sich aufgestaut hat, all das Staunen und das Wundern und diese Erkenntnis, diese wunderbare Erkenntnis, die Zacharias in diesem Moment gewinnt, jetzt hat die Rettung begonnen. Die Zeit des Messias ist da und das ist so ein Berg an Emotionen, die da aus ihm rausbrechen. Und deswegen bricht dann dieser Lobgesang aus ihm heraus. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Hause seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er schon vor langer Zeit durch die Worte seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und aus den Händen aller derer, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht und in Heiligkeit und in Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Und die Leute, die bei ihnen zu Besuch waren, die haben sich gewundert, wegen diesen ganzen Wundern, die um Johannes herum passiert sind und fragen sich, was wird nur aus diesem Jungen? Denn es ist klar, dass Gott etwas Großes mit ihm vorhat. Und darauf kann Zacharias auch schon prophetisch antworten, und du, Kind, du wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihnen den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Denn unser Gott ist voller Erbarmen. Wow. Das sind Emotionen, was aus Zacharias rausbricht. Das ist Begeisterung, das ist Freude, das ist pure Freude über Gott. In diesem Moment bricht mit voller Wucht die Treue des allmächtigen Gottes zu seinem Volk Israel in den Alltag von Zacharias hinein. Und er versteht es. Er realisiert, dass die jahrhundertealten Zusagen an sein Volk auf einmal Wirklichkeit geworden sind. Ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist, aber das Loblied klingt nicht zufällig wie ein Psalm. Oder wie bekannte Sprichwörter aus dem Alten Testament. Das ganze Loblied von Zacharias ist gespickt mit Verweisen auf das Alte Testament, auf Zusagen von das Loblied antwortet auf die Zusagen, die die Propheten im Alten Testament ausgesprochen haben. Sei es die Zusage von Gott an David zum Beispiel, dass aus seiner Nachkommenschaft der Messias kommen wird. Oder die Zusage der Treue Gottes an Abraham, der ja auch im hohen Alter noch ein Kind geschenkt bekommen hat, genauso wie Zacharias. Oder das Prophetenwort von Maleachi, der prophezeit, einen Propheten, der prophezeit wie Gott, einen Propheten vor sich hergehen lassen wird, um seinem Messias den Weg zu bahnen, den Weg zu ebnen. All das, so erkennt Zacharias, ist in diesem Moment in Erfüllung gegangen. Unfassbar. Gott ist treu. Gott stellt sich zu seinen Zusagen. Und für uns in der Adventszeit gilt das auch. Gott ist genauso treu zu uns wie damals zu Zacharias, wie zu seinem Volk Israel. Wir dürfen genauso erkennen, dass die Zusagen Gottes für uns gelten. Besonders jetzt in der Adventszeit, in der wir uns bewusst darauf einstellen können, dass Jesus wiederkommt. Nicht wie bei Zacharias, in die Welt kommt, um das Heil der Welt anzustoßen, sondern wiederkommt, um diese Welt zu vollenden, um das Heil zu vollenden, zum richtigen und guten Ende zu führen. Gott hat uns in der Bibel auch Zusagen gemacht. Gott hat uns ja auch Zusagen gemacht. Es sind nicht nur die Zusagen im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament gibt es auch an uns Zusagen. Alle Tränen werden abgewischt werden. Weder Krankheit, noch Tod, noch Leid, noch Trauer werden mehr sein. Die Zeit der Mühe wird ein Ende haben. Das Heil kommt. Diese Zusage haben wir. Die haben wir. Und ich bitte euch, vertraut auf diese Zusage Gottes, dass er treu ist, dass er seine Zusagen hält, die er uns ganz bewusst in seiner Bibel gegeben hat. Über seine Liebe, über seine Treue, über seine Zuverlässigkeit. Dem Volk Israel ging es nicht immer gut. Die haben sich wahrscheinlich auch viele andere Dinge in ihrem Bund oder in der Beziehung zu Gott anders vorgestellt. Aber Gott hält seine Zusage an sie und er erfüllt seine Prophezeiung, indem er Jesus Christus in die Welt geschickt hat, um sie zu retten, um sein Volk zu befreien, um uns zu ihnen in Gemeinschaft zu führen. Und genauso hat er nämlich auch uns gerettet und er wird uns noch retten und uns in seine Herrlichkeit holen, wenn diese Welt vorbei ist. Das ist Advent. Das ist Advent. Das Ausrichten und das Bewusstmachen auf die Treue Gottes. auf das Wiederkommen von Jesus, auf alles, was Gott in unserem Leben schon getan hat, aber vor allem auf das, was er noch machen wird, was noch kommen wird. Weihnachten ist super. Wie gesagt, ich liebe Weihnachten. Ich liebe wirklich Weihnachten. Aber Advent, das ist die Vorbereitung auf Weihnachten 2.0, auf das Update. Oder noch viel besser, es ist eigentlich ein Upgrade. Es ist kein Update, es ist ein Upgrade. Es ist die Aufwertung von Weihnachten. Jesus kommt wieder in diese Welt, aber nicht als Kind, sondern als Gott. Als der auferstandene Herr, der uns alle nach Hause bringen wird. Und uns endlich zu dem zu machen, was Gott sich gedacht hat, zu der vollkommenen, vollendeten Kreatur, zum neuen Wesen, ohne Elend, ohne Trennung, ohne Finsternis. Sondern es ist pures Licht, es ist pure Freude und es ist der totale Kontakt mit Gott. Und wie sagt es Zacharias dann so schön? Wir werden ihm dienen, ohne Furcht, unser Leben lang, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und das, die Vorfreude darauf, das ist Advent. Aber Zacharias hört da noch nicht auf. Es geht noch weiter mit dem Loblied. Gott ist treu und das hat auch Konsequenzen. Denn das führt zu den nächsten Versen. Weil Gott voller Erbarmen ist und weil Gott treu ist, steht in Vers 78: Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben, und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Diese Zusage spricht eine Lebensbedrohung an. Finsternis im Schatten des Todes. Und auch hier bricht Jesus ein, als Licht, das aus der Höhe kommt, sozusagen als Sonnenaufgang nach einer langen Nacht, einer durchkämpften Nacht, eine Nacht, die einen an den Rand der Niederlage treibt, wo man einfach nur Angst hat und Panik, Unsicherheit. Und dann auf einmal geht die Sonne auf. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal solche Nächte hattet, aber wenn dann auf einmal die Sonne aufgeht, bam. Und auf einmal wirkt alles vielleicht nicht mehr so schlimm. Man schöpft Hoffnung und man wird wieder fähig, sich zu rühren. Man wird wieder fähig zum Handeln, wieder etwas zu tun. Und ich habe lange überlegt, wie ich hierfür ein Beispiel finden könnte, um euch das wirklich anschaulich zu beschreiben, was das bedeuten könnte. Aber irgendwie ist mir selbst nichts eingefallen. Aber ein meiner Meinung nach sehr weiser Mann hat ungefähr vor 70 Jahren ein Buch geschrieben. Ein Buch, das einen enormen Einfluss gewonnen hat. Und dieser Mann sagt an einer wichtigen Stelle in seinem Gesamtwerk einen wunderschönen Satz. Und doch bleibt der Sonnenaufgang immer die Hoffnung der Menschen. Dieses Werk, dieser Epos, danke für das Wort, wurde im letzten Jahrzehnt verfilmt und hat unzählige Oscars gewonnen. Ich glaube insgesamt 21. Der Herr der Ringe. Und aus dem Herr der Ringe möchte ich euch gerne einen Clip zeigen. Ich weiß nicht, wie es euch mit dem Herr der Ringe geht. Fühlt euch frei, auch einfach die Augen zuzumachen. Es wird ein, zweimal gekämpft, aber es ist nichts Brutales dabei. Alex und ich haben uns die Szene vorher angeguckt. Jeder alleine. Aber es geht um folgendes Szenario. Das Land Rohan wird überrannt von den mordenden und kämpfenden Horden des Zauberers Saruman. Sein Ziel ist es, die Menschheit komplett auszulöschen. König Theoden ist mit seinem Volk in seine stärkste Festung geflohen und da erwarten sie den Ansturm der Feinde. Die Frauen und Kinder wurden in die Höhlen versteckt, um sie vor den Orks fernzuhalten. Doch die Mauer der Festung fällt und kann nicht gegen die Übermacht des Feindes bestehen. Die Feinde dringen in die Burg ein und der König und seine Ritter müssen sich bis in den letzten Raum der Festung zurückziehen, verbarrikadieren die letzte Tür. Und dort, an diesem Ort, spielt folgender Dialog, den ich euch jetzt zeigen werde, zwischen Aragorn und König Theoden. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben, und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Der König hatte resigniert. König Theoden war verzweifelt. Er sah seinen Ausweg nur noch in einem heldenhaften Tod. Doch durch den Sonnenaufgang und in der Zusage, die Aragorn und Theoden vor der Schlacht von Gandalf gegeben wurde, entsteht wieder diese Hoffnung. Durch das erwartet mein Kommen beim ersten Licht des fünften Tages, bei Sonnenaufgang, schaut nach Osten. Sie reiten hinaus und da ist dann Gandalf und mit ihm 2000 vorher verbannte Soldaten, die für ihren König wieder kämpfen wollen. Und Gandalf bringt das Licht mit, die Hoffnung und letztlich auch den Sieg in dieser Schlacht. Licht zu denen, die in der Finsternis und die im Schatten des Todes sind. Vielleicht hatte J.R.R. Tolkien, der gläubiger Katholik und ein enger Freund von C.S. Lewis war, genau diese Bibelstelle im Kopf, als er diese Worte in Gandalfs Mund gelegt hat. Ich weiß es nicht. Denn was er hier beschreibt, ist durchtränkt mit biblischer Wahrheit. Durch die Gewissheit unseres Heils, durch die Gewissheit unserer kommenden Rettung, können wir in Zeiten der Finsternis, in Zeiten der Angst wieder handlungsfähig sein. Die Angst und die Furcht hat keine Macht mehr über uns, denn Jesus kommt wieder. Und er sitzt jetzt schon an der rechten Seite seines Vaters und er hat den Sieg über den Tod schon errungen. Das Licht scheint schon und es wird noch heller und es wird noch mächtiger leuchten, wenn Jesus wiederkommen wird, ein allerletztes Mal. Das ist der Sonnenaufgang, der uns die Hoffnung bringt. In Anfechtung, in Angst und in Not, in Leid und Trauer. Unser Sieg steht schon fest. Das Licht wird kommen. Gott ist treu und sein Sieg ist errungen. Das Vertrauen auf den Sonnenaufgang macht uns fähig zu handeln. Und nicht in dieser Welt oder in dieser dunklen Jahreszeit, die jetzt kommen wird, zu verzweifeln. Jesaja, der Prophet, der viele Messias-Prophezeiungen von Gott bekommen hatte, ruft Israel damals und uns heute etwas zu. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Werde Licht, denn dein Licht kommt. Jesus wird kommen. Dein Licht kommt, also werde Licht. Sei ein Licht im Advent für deine Nachbarn, für deine Geschwister hier in dieser Gemeinde, für deine Familie in dieser stressigen Weihnachtszeit. Ich weiß, das hat man schon oft gehört und es ist eine ziemlich abgedroschene Phrase, sei Licht. Was soll das überhaupt heißen, Licht sein? Ich glaube, dafür gibt es keine pauschale Aussage. Ich kann das jetzt nicht allgemein für jeden beantworten, was es für ihn heißt, Licht zu sein. Tut mir leid. Aber jetzt am ersten Advent, zu Beginn der Adventszeit, nimm dir doch die Zeit und denk darüber nach. Wo kann ich die Freude darüber, dass Gott wiederkommt, weitergeben? Wer ist einsam? Wer ist bedürftig? Wo werde ich gebraucht mit meinen Gaben, mit meinen Veranlagungen? Wo kann ich für andere leuchten? Damit meine ich nicht nur, wo kann ich evangelisieren oder von Gott erzählen. Vielleicht ist aber auch genau das für dich dran. Aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn man mit Christen redet, dass wenn sie etwas für Gott tun wollen, dass es sich immer auf Nichtchristen bezieht. Und man immer das Gefühl hat, wenn ich mich jetzt um Christen kümmere, dann ist es so ein Dienst zweiten Grades, weil die sind ja schon bei Jesus, die sind ja schon gerettet. Aber unterschätzt nicht, euren Brüdern und Schwestern zu dienen und für sie zu leuchten. Unterschätzt das nicht. Auch die Fürsorge für unsere Geschwister ist Licht sein, wenn sie keine Kraft haben, selbst für andere zu leuchten oder selbst für andere Kraft zu sein. Frag also Gott, wo kann ich ganz speziell in diesem Ausrichten auf die Treue Gottes und seinen Sieg in Jesus anderen Menschen dienen? Wo kann ich helfen? Den anderen Menschen das Licht, das aus der Höhe kommt, zu zeigen, ihnen dieses Licht zu bringen. Wo kann ich sie aus der Finsternis und aus der Angst befreien? Wir haben diese Hoffnung und wir haben diese Gewissheit, dass Jesus wiederkommt. Und lasst uns damit nicht alleine bleiben. Lasst uns damit nicht alleine bleiben. Bringt dieses Licht raus. Und vor allem habt keine Angst. Habt keine Angst vor der Finsternis. Jesus Christus ist Sieger. Jesus Christus ist Sieger, sein Reich wird kommen, weil Gott treu ist und weil er voller Erbarmen ist. Was ist also Advent? Advent ist die Freude auf das Wiederkommen von Jesus. Die Freude über Gottes Treue und seine Versprechen an uns und die Freude darüber, dass Gott seinen Sieg schon errungen hat und wir keine Angst mehr haben brauchen. Advent ist die Vorfreude auf den schönsten Sonnenaufgang, den diese Welt je gesehen hat. Also, einen schönen Advent. Amen.